Ich begrüße euch zur sechsten Predigt zum Johannesevangelium. Und heute ist der Predigttext der Abschnitt aus Johannes Kapitel 1, die Verse 37 bis 51. Johannes 1 von Vers 37. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ja, die Predigt habe ich bezugnehmend auf die Verse 39 und 46 überschrieben mit Komm und sieh. Bei der ersten Stelle, da sagt Jesus das zu den beiden Jüngern und bei der zweiten Stelle Philippus zu Nathanael. Nachdem der Evangelist Johannes in den ersten 34 Versen dieses Kapitels sehr ausführlich über die Identität des Retters gesprochen hat, geht er nun dazu über, den Dienst des Retters darzustellen. Sein Dienst, also der Dienst von Johannes dem Täufer, geht hier nämlich zu Ende. Er hat Jesus Christus als das Lamm Gottes bezeugt und die, die geglaubt haben, die folgen ihm nach. Jesus übernimmt hier also die Führungsrolle. Johannes taucht erst einmal ab und taucht dann wieder im dritten Kapitel auf. Dort sagt aber auch Johannes wieder in Kapitel 3, Vers 30, er, also Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Eine andere Übersetzung sagt, er muss größer werden, er muss höher sein als ich. Ich aber muss abnehmen, muss geringer werden, kleiner werden. Wir sehen hier, wie der Täufer Johannes, nach der Aussage Jesu ja der größte aller Propheten, bereitwillig seine eigenen Jünger, seinem Meister Jesus Christus überlässt. Ja, liebe Geschwister, er ist bereit, geringer zu werden und seinen Meister und Herrn größer werden zu lassen. Was für ein Beispiel auch für uns heute. Johannes beginnt nun mit einer Beschreibung des Dienstes, mit einer sehr ausführlichen Darstellung, wie Jesus die ersten Jünger beruft. Es ist hier die Rede von 5 Jüngern, von denen aber nur 4 namentlich genannt werden. Dazu gleich etwas mehr. Wir befinden uns im dritten Tag dieser Zeugniswoche. Und im Vers 35 lesen wir, dass Johannes der Täufer mit 2 seiner Jünger dort dasteht. Diese beiden Jünger, die da erwähnt werden, werden dann auch zu den ersten Jüngern Jesu. Wir sehen, dass diese beiden Jünger so lange bei Johannes geblieben sind, bis Jesus aufgetaucht ist, bis er auf der Bildfläche erscheint. Sie hören die Reden des letzten großen Propheten, also von Johannes dem Täufer, und dieser Prophet weist sie auf einen viel größeren und bedeutenderen Akteur hin, Er lenkt ihre Aufmerksamkeit allein auf Christus. Komm und sieh. Und so heißt es im Vers 37, und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jetzt wollen wir gerne erfahren, wer diese beiden Jünger sind. Wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, dann wisst ihr schon, wer der Erste ist. Es ist der, im Vers 40 wird uns gesagt, es ist Andreas, der Bruder des Petrus. Der Name des anderen Jüngers wird nicht erwähnt, obwohl das Johannesevangelium sonst sehr ergiebig und sehr detailliert bei Namen ist. Das ist dann schon mehr als auffällig. Und weil wir den Schreibstil von Johannes kennen, können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass es er selbst ist. Er will sich nicht beim Namen nennen. Gestützt wird diese Annahme durch mehrere Dinge. Zum einen, Johannes kam aus dem gleichen Ort wie Andreas. Und er kommt eigentlich nur in Frage, weil er ja sonst, er hat ja alle anderen Jünger beim Namen genannt und sich nicht. Dann ist es irgendwo naheliegend, ja, dass er selbst es sein muss. In dieser Eigenart des Johannes erkennen wir sein geistliches Anliegen. Er möchte nicht, dass man zu sehr auf ihn schaut, sondern wie auch Johannes der Täufer will dieser Johannes, der Evangelist, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Sie sehen sich beide als Nebenschauspieler, Nebendarsteller. Und sie möchten, dass alle auf Christus schauen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich komme jetzt zum ersten Predigtpunkt und der lautet, komm und sieh, Jesus macht dich geistlich sehend. Aufgrund des Zeugnisses des Johannes wollten die beiden Jünger Jesus näher kennenlernen. Sie wollten erkennen und verstehen, ob dieser Mann wirklich das Lamm Gottes ist, wie es Johannes der Täufer ihn bezeugt hat. Diese Begebenheit markiert irgendwie den Anfang der Nachfolge. Aus Menschen, die Jesus einfach nachlaufen, werden mit der Zeit Jünger. Aus Followern, die sich an seine Füße heften, an seine Verse heften, werden mit der Zeit wahre Jünger und Apostel, die Jesus später in den beständigen Dienst beruft. Das wird uns in Matthäus Kapitel 4 näher beschrieben. Wir sehen hier also, wie aus dem äußeren Folgen eine geistliche Nachfolge erwächst und schließlich auch in einer völligen Lebenshingabe und einer Aufopferung endet, die sogar ja ihr Ende findet im Märtyrertod. Dadurch, dass die beiden Jünger, Johannes und Andreas, Jesus hinterhergehen, drücken sie ihren Wunsch aus, dass sie seine Jünger werden wollen. Aber es lag nicht in ihrer Hand und in ihrer eigenen Entscheidung. Jeder Lehrer in Israel, jeder Rabbi, so wurden sie damals genannt, entschied selbst, ob er einen zum Jünger oder als Jünger annahm oder nicht. Das erklärt vielleicht auch dieses seltsame Verhalten der beiden. Die laufen ihm erst einmal hinterher. Vielleicht trauen sie sich nicht, ihn anzusprechen und ihr Anliegen vorzubringen. Liebe Zuhörer, liebe Geschwister, wir sehen hier etwas Grundlegendes und Wichtiges in Bezug auf Nachfolge. Es ist der Herr, der sich den Jüngern hier zuwendet. Wir lesen hier, dass er sich umdreht, also Jesus wendet sich um. Er sieht die beiden Jünger und spricht sie an. Und das steht auch symbolisch dafür, dass am Anfang unseres Glaubensweges nicht unsere eigene Entscheidung steht, sondern die Zuwendung und die Annahme durch Gott. Es ist immer so, wenn Gott Menschen in die Nachfolge beruft, dann geschieht das durch das Handeln und Wirken Gottes. Und obwohl Jesus alles weiß, fragt er die beiden, was sucht ihr? Weiß Jesus das denn nicht, was die beiden wollen? Natürlich weiß er es. Aber er möchte, dass sie selbst bitten, dass sie selbst fragen, dass sie sich selbst klar darüber sind, was sie eigentlich wollen. Er möchte ihre wahren Beweggründe hören. Er möchte, dass sie ihm glauben, bittend zu ihm kommen. Jetzt sehen wir ja hier, dass Jesus fragt, was sie suchen, und sie antworten irgendwie, als ob nicht ganz direkt auf diese Frage hin. Und sie sagen, Rabbi, wo wohnst du? Er fragt sie, was sucht ihr? Und sie fragen ihn, wo wohnst du? Ihre Antwort zeigt uns trotzdem, dass sie genau wussten, was sie wollten und was sie suchten. Sie wollten vor allem zunächst einmal wissen, wo er wohnt, weil sie zu ihm kommen wollten. Sie wollten ihn besuchen. Aber eigentlich wollten sie dauerhaft bei ihm bleiben. Sie wünschten sich, seine Jünger zu werden, von ihm lernen zu können. Denn sonst hätten sie ihn nicht mit Rabbi angesprochen. Sie drücken damit aus, dass sie bereit sind zu hören und zu lernen. Das ist eine Frucht des Glaubens, die uns zeigt, dass ihr Glaube echt ist. Viele Menschen sind im Laufe des Lebens Jesu zu ihm gekommen und sie hatten die unterschiedlichsten Motivationen, die unterschiedlichsten Beweggründe. Aber diese beiden wollten Jesus. Give me Jesus. Sie wollten Jesus haben. Sie wollten sich ihm nähern und mit ihm sein. Später formuliert der Evangelist Johannes in Kapitel 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Sie sind angekommen. Sie haben die Quelle des Lebens gefunden und sie wünschen sich jetzt endlich trinken zu können und satt zu werden. Wo aber Jesus wohnte, ist bis heute nicht klar. Ob es vielleicht ein Haus in Bethanien war oder eine Laubhütte, wie sie die Einsiedler gerne nutzten, oder vielleicht eine der Höhlen, die es in der Gegend dort in hoher Zahl gibt. Wir wissen es nicht. Interessant ist aber die Reaktion Jesu auf ihre Frage. Wie auch schon die allererste Frage sehr, sehr einfach von Jesus gestellt wurde, was sucht ihr, ist auch seine Antwort ganz einfach und doch sehr tiefgründig. Er sagt lediglich, kommt und seht. Mit diesen wenigen Worten nimmt er sie als seine Jünger an und lädt sie zu sich nach Hause ein. Er weist sie nicht ab, er nimmt sie an. Das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, dass Jesus sie zu sich nach Hause einlädt, weil in den meisten Evangelien es uns genau andersherum berichtet wird. Menschen laden Jesus zu sich nach Hause ein. Ja, denken wir nur an Zachäus und auch andere. Ja, sie laden ihn gerne zu sich ein. Hier ist es andersherum. Ich komme jetzt hier auch schon zur ersten Anwendung. Was wir hier sehen ist, Jesus überredet diese beiden nicht mit vielen Worten, ihm nachzufolgen, seine Jünger zu werden. Im Gegenteil, er lädt sie ein, ein eigenes Urteil zu bilden. Sie sollen prüfen und erkennen, was sie an Jesus haben, wer Jesus ist. Kommt und seht. Und das unterscheidet ihn, liebe Zuhörer, von vielen Verführern dieser Welt, die es in der Geschichte gab und die es heute gibt. Sie müssen viele Worte machen. Sie müssen viele Manipulationstechniken anwenden, um Menschen in ihren Bann zu ziehen. Bei Christus ist es ganz anders. Was sucht ihr? Kommt und seht. Beim Herrn ist es also ganz anders. Er handelt souverän und so edel. Darum lautet auch heute die Aufforderung an uns alle, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht. Es geht hier aber nicht allein um ein physisches Sehen, es geht hier um ein geistliches Sehen oder auch geistliches Erkennen. Es geht um das Erkennen im Geist. Und heute wurde auch schon die Stelle zitiert aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wen der Herr ruft und auffordert mit Komm und Sieh, der erlebt, wenn er diesem Ruf Folge leistet, Leben in Freude und Fülle. Diese beiden Jünger lassen sich darauf ein und bleiben den Tag bei Jesus. Die Ausleger sind sich jetzt nicht klar, ob er nur ein paar Stunden da geblieben ist oder auch, ob die beiden noch ein bisschen länger da waren. Aber wir sehen hier, dass es ihr Leben verändert hat. In dieser kurzen Zeit hat er sie völlig überzeugt. Was hier auffällt, ist dieser merkwürdige Satz am Ende von Vers 39. Es war aber um die 10. Stunde. Da Johannes Jude war, können wir davon ausgehen, dass er hier nicht die römische Zeitrechnung gebraucht, anführt, sondern die jüdische. Das Ganze muss also ungefähr um 16 Uhr, 4 Uhr nachmittags, passiert sein. Was aber hier viel entscheidender ist, ist eigentlich die Frage, warum nennt Johannes hier die Uhrzeit der Begegnung? Wurde er beim Kaffee und Kuchen gestört? Oh nein, vermutlich liegt es einfach daran, dass diese erste persönliche Begegnung mit Jesus ihn so entscheidend geprägt hat. Es hat ihn einfach umgehauen. Es hat ihn grundlegend verändert und dieser Tag, diese Stunde markiert einen Wendepunkt in seinem Leben. Er kann diesen Tag nicht mehr vergessen. Es gibt nur noch eine einzige Stelle im ganzen Johannesevangelium, wo noch einmal eine Uhrzeit erwähnt wird. Und das ist in der Passionsgeschichte. Das heißt, das ist Johannes gar nicht so wichtig, die Uhrzeit. Bei Personen ist er sehr genau, bei Uhrzeiten nicht. Aber diese eine, die ist ihm hängen geblieben. Diese konkrete Zeitangabe, sie zeigt uns, dass diese Begegnung mit Jesus von größter Bedeutung für sie war. Dieser allererste Tag bei Jesus war keine Enttäuschung. Jesus enttäuscht nie uns Menschen. Sie kamen und sahen und wurden überzeugt, dass Jesus derjenige ist, den sie suchen. Liebe Zuhörer, und so ist es doch auch bei uns, oder? Wir, die wir Kinder Gottes sind, wir können das bestätigen. Als Gott unsere Augen geöffnet hat, als er sich uns offenbart hat, das war doch ein Wendepunkt in unserem Leben. Ja, ganz gleich, ob wir jetzt sagen, da war so ein bestimmter Tag oder es war eine Entwicklung, aber es war etwas, was uns umgekrempelt hat. Ein Tag, der ja wirklich ein Wendepunkt war oder ein Ereignis. Wir sehen, dass Gott hier gewirkt hat. Auch in deinem Leben ist diese Begegnung mit Jesus um 16 Uhr zur Kaffeezeit möglich. Bei mir war es ein Pfingstmontag, der 28.05.2007. Das war meine Begegnung mit Jesus, wo er sich mir offenbart hat. Ich gehe weiter im Text und lese noch einmal diese Stelle. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Diese Übersetzungen, diese Einfügungen, die deuten darauf hin, die sagen uns, dass dieser Text nicht an Juden geschrieben ist, sondern überwiegend an Heiden. Ja, der erste Jünger, der hier mit Namen genannt ist, ist ja Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der Name Andreas bedeutet wörtlich, Dankeschön, mannhaft, männlich. Er stammte aus Bethsaida, einem Ort, der am nördlichen Ende des Sees Genezareth lag. Also man könnte es wörtlich übersetzen mit Haus der Fischerei oder so. So wenn wir kennen ja hier einige Ortschaften hier in der Gegend wie Osberghausen, Berghausen, dann würde man sagen Fischhausen. Ja, dann würde dieser Ort so heißen. Bethsaida, wörtlich Haus der Fischerei oder Fischhausen. Dieses Gebiet östlich der Einmündung des Jordans im Norden war ein Gebiet, in dem sich Juden und Griechen vermischten. Dies erklärt vielleicht auch, warum Andreas von seinem Vater, der ja auch Jude war, einen griechischen Namen erhalten hatte und nicht einen jüdischen. Wir sehen aber trotzdem, dass Jesus hier zu seinen verlorenen Schafen Israels kommt. Andreas scheint ein sehr gutes Verhältnis zu Simon Petrus gehabt zu haben, denn er sucht ihn gleich als Ersten auf, um ihm von seiner Entdeckung zu berichten. Es waren also nicht nur Menschen wie Hanna und Simeon, die auf den Messias warteten. Nach wenigen Stunden bei Jesus, nachdem sie ihn geprüft hatten, kommt er zu Simon Petrus und sagt: Wir haben den Messias gefunden. Das muss damals wirklich die Nachricht des Tages, die Nachricht des Jahrhunderts gewesen sein. Ich glaube, dass wir da oft uns heute gar nicht vorstellen können, was in diesem Wort eigentlich alles drin steckt. Wir haben den Messias gefunden. Damals warteten viele Juden auf das Erscheinen eines Messias, der sie von der Knechtschaft und der Unterdrückung durch die Römer befreien würde. Palmsonntag, wie passend heute. Sie feierten ihn und hofften, dass er sie frei macht, dass er Israel zur Größe führt, zur Ehre, zur Freiheit von den Römern. Aber dieser Jesus, der so unscheinbar auftritt, er erfüllt diese Erwartungen nicht. Dennoch sehen wir hier, dass Andreas unter dem Eindruck des Gesehenen frei bekennt: Wir haben den Messias gefunden. Aber nicht Fleisch und Blut haben das dem Andreas offenbart, denn viele haben in ihm das eben nicht gesehen. Wir sehen hier, um auf den ersten Punkt zu sprechen zu kommen, dass er durch Gott geistlich sehend gemacht wird, dass er dieses Verständnis hat. Wir sehen hier aber auch die menschliche Seite, die menschliche Perspektive. Der Mensch in seiner Verantwortung soll Gott suchen. Gott zu suchen ist wichtig. Gott zu suchen ist richtig. Denn warum heißt es sonst in Jeremia 29, Vers 13, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Aus Gottes Sicht heißt es aber in Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ist ein Zusammenspiel. Gott wirkt und auch der Mensch soll suchen. Es ist Gottes Initiative, aber auch der Mensch ist in seiner Verantwortung. Wir werden von ihm gefunden und gerettet. In Vers 42 heißt es, und er führte ihn zu Jesus. Was für ein schöner Satz, oder? Deswegen haben wir auch dieses Lied gesungen. Mein Wunsch war es, euch ein bisschen darauf auszurichten. Wir sehen hier, dass bei dieser Begebenheit Andreas den Simon Petrus zu Jesus führt. Oft ist Simon Petrus in den Evangelien viel aktiver und viel mehr im Vordergrund als Andreas. Aber Andreas ist hier derjenige, der seinen Bruder zu Jesus führt. Er wird also geistlich gesehen zu seinem Wegweiser. Ein Wegweiser zum ewigen Leben. Natürlich ist nicht Simon Petrus gleich ein Jünger Jesu, aber Andreas hat hier einen wichtigen Beitrag geleistet. Übrigens, der Kirchenvater Eusebius schreibt im 3. Jahrhundert nach Christus, dass dieser Andreas, dieser Jünger, dass er später als Missionar nach Südrussland gegangen ist und unter den Skythen, einem Volk, dort das Evangelium gepredigt hat. Das erklärt auch vielleicht, warum so viele in Russland oder auch unter den Russlanddeutschen diesen Namen haben. Andreas, der Mannhafte, der als Evangelist weitergewirkt hat. Kommt zur Anwendung. Wir sehen hier, dass Wissen und Erkennen eben zwei unterschiedliche Dinge sind. Zu wissen, dass Jesus der Messias ist, oder es zu hören, ist eine Sache. Aber ihn als Messias zu erkennen, ihn mit seinen geistlichen Augen zu sehen, ist etwas anderes. Und es verändert dein Leben. Und du willst es weitergeben, du willst es weitersagen. Und das ist genau das, was Andreas hier tut. Er läuft gleich sofort zu Simon und berichtet von seiner Entdeckung, von seiner Erfahrung. Gott macht dich sehend und er möchte, dass du es weitergibst. Führe auch du Menschen zu Jesus, zur Quelle des Lebens, dass man auch über dich sagen kann, und er führte ihn oder er führte sie zu Jesus. Ich komme zum zweiten Predigtpunkt, der lautet, Jesus gibt dir eine neue Identität. Ich beziehe mich auf die Verse 40 bis 42. Jesus gibt dir eine neue Identität. Auch hier bei Simon Petrus sehen wir, dass der Herr die Initiative ergreift. Petrus hat Jesus gar nicht gesucht, sondern er wird von anderen zu Jesus geführt. Nicht er schaut und erkennt den Herrn zunächst, sondern der Herr erkennt ihn. Hier heißt es, Jesus blickte ihn an. Es geht ja hier viel mehr als nur um ein bloßes äußeres Anschauen und Betrachten. Wir haben hier den Kenner aller Herzen. Der spricht Simon an und sagt ihm, du bist Simon, der Sohn Jonas. Damit zeigt er ihm nicht nur, dass er weiß, wie er heißt und wer sein Vater ist, sondern er sagt ihm auch bildlich, dass er ein Sünder ist und dass er von einem Sünder, seinem Vater Jonah, gezeugt wurde und dass er die gleiche sündige Natur hat wie alle anderen Menschen, ganz gleich, ob Jude oder nicht. Aber es bleibt nicht bei dieser ernüchternden Botschaft. Jesus verleiht ihm in seiner Macht und seiner Autorität einen neuen Namen. Er gibt ihm eine neue Identität. Er sagt ihm, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt ein Stein. Wir sehen hier, dass diese Aussage eine Ankündigung und auch eine Prophetie für sein weiteres Leben ist. Die Verwirklichung dieser Aussage kommt erst in Markus 3, wo die 12 Apostel berufen werden, wie ich es auch schon vorhin erwähnt habe. Was aber bedeutet es, dass Jesus ihm diesen sonderbaren Namen verleiht? Und wenn man die Übersetzungen vergleicht, dann gibt es da erhebliche Unterschiede. Denn bei manchen Übersetzungen heißt es Kephas der Fels und bei manchen der Stein. Bei mir ist es in der Schlachter ein Stein, in der Elberfelder ebenfalls, in anderen Übersetzungen nicht unbedingt. Das hebräische Wort Kef bedeutet zwar Fels, aber das hier verwendete aramäische Wort Kepha bedeutet Stein. Und im Griechischen lautet es Petros. Jetzt sind ja diese Wörter irgendwie miteinander verwandt. Ja, ein Fels ist ja irgendwie auch ein großer Stein. Ja. Hier wird aber verdeutlicht, dass Simon Petrus nicht ein Fels ist, meines Erachtens, sondern ein Stein, der auf einen Felsen gestellt wird. Dieser Fels ist Christus. Es ist der Herr selbst. Worum geht es hier also eigentlich? Um zur Anwendung zu kommen. An Petrus demonstriert uns der Herr, was er mit einem jeden Menschen, mit einer jeden Seele macht, die zu ihm kommt und von Gott wiedergeboren wird. Er schenkt eine neue Identität und macht uns zu einem lebendigen Stein in seinem Bau. Dazu lese ich aus 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 4 und 5. 1. Petrus 2, 4 und 5. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Wir kommen zu diesem lebendigen Stein und werden auferbaut. Wir werden als lebendige Steine von Gott gebraucht und er baut sein geistliches Haus. Gott macht jeden, der zu ihm kommt, teilhaftig dieser göttlichen Natur. So lesen wir auch in 2. Petrus 1. Das sind gewaltige Dinge, die der Herr am sündigen Herzen vollbringt. So wie Petrus der Stein auf den Felsen Christus gestellt wird, so werden auch wir mit auferbaut. Wir können also die Auslegung, dass Christus die Gemeinde auf Petrus baut, meines Erachtens nur ablehnen. Christus allein ist der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Wäre die Gemeinde Jesu auf einen Felsen namens Petrus gebaut, dann wäre sie, glaube ich, schon längst sang- und klanglos untergegangen. Nein, nur Christus ist der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Gott wird allein in dem Psalmen 19 Mal als Fels bezeichnet. Und auch Mose hat diesen Ausdruck verwendet, wenn er über Gott sprach. Es gibt weitere Stellen in 5. Mose 32 oder 1. Korinther 10, die uns sagen, dass Gott oder Christus der Fels ist. Das Verleihen eines neuen Namens wurde von Herrschern immer wieder vollzogen. Denkt zum Beispiel an Daniel und seine Freunde, die in Babel neue, in dem Fall heidnische Namen bekamen. Umso mehr hat der Schöpfer des Lebens das Recht, seinen Kindern neue Namen zu verleihen. Und wir lesen auch, dass Gott uns in der Neuschöpfung neue Namen verleihen wird. Wir haben diesen Text schon gehört aus Offenbarung 2, Vers 17. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Das gehört also zu Gottes Willen, uns neue Identitäten und neue Namen zu verleihen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wenn also Jesus Simon einen neuen Namen verleiht, dann will er ihm deutlich machen, dass Jesus göttliche Autorität und Macht hat. Er kann nicht nur Namen verändern, auch deinen Charakter. Er macht aus Toten lebendige Menschen. Gerade bei Petrus sehen wir das doch so schön, wie aus dieser labilen, wechselhaften Persönlichkeit ein Mensch wird, ja, der von Gott umgestaltet wird zu einer Person, die zur Säule der Gemeinde Christi wird. Davon lesen wir ja in Galater 2. Das haben wir ja in den Hauskreisen doch auch schon besprochen. Eine Säule der Gemeinde. Aus diesem labilen und wankelmütigen Petrus wird durch die Gnade Gottes ein Sprecher der 12 Apostel. Er wird ein Zeuge der Leiden Jesu und der Auferstehung. Er ist der erste Gemeindeleiter in Jerusalem. Er ist der Verfasser zweier Briefe des Neuen Testaments. Er ist der Informant des Evangelisten Markus. Er ist Missionar in Griechenland. Er ist Gemeindeleiter in Rom und durch die Hingabe seines Lebens auch am Ende ein Märtyrer um des Namens Jesu willen. Das macht die Gnade Gottes möglich. Das bedeutet es, von Gott verändert zu werden, eine neue Identität zu bekommen, einen neuen Namen. Wir sehen natürlich auch bei Petrus, dass er auch ein Mann tiefster Anfechtung und schwerer Niederlagen war. Das wollen wir nicht verheimlichen. Er wollte Jesus von seinem Sündetod abhalten. Er verleugnete Jesus dreimal und musste von Paulus in Antiochien so erniedrigend irgendwie peinlich zurechtgewiesen werden, als er vor den Juden heuchelte. Vielleicht betont er deswegen so sehr die Eigenschaft der Demut. Aber wir sehen hier trotzdem, liebe Geschwister, einen Jesus, der das Schicksal von Petrus bestimmt. Ist es nicht bei uns auch so? Da wollen wir uns nicht über Petrus erheben. Wie viel Liebe und Geduld erweist uns unser Herr, der damit wir nach unzähligen Niederlagen und Anfechtungen dennoch reifen und in sein Bild verändert werden. Über das Leben des Petrus könnte man auch schreiben, der Sieg der Gnade über die fleischliche Natur. Der Sieg der Gnade Jesu über die fleischliche Natur. Und genauso handelt Gott auch an uns. Er schenkt uns eine neue Identität und bringt uns zur Vollendung. So heißt es ja auch in Philipper 1, Vers 6, so ein herrlicher Vers, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ich komme zum dritten Predigtpunkt. Jesus befiehlt Menschen, ihm nachzufolgen. Das wird hier recht kurz beschrieben, wie Philippus berufen wird. Er findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Wir befinden uns jetzt im vierten Tag dieser Zeugniswoche und hier an diesem vierten Tag beruft er zwei Jünger. Der Herr Jesus bricht auf, um nach Galiläa in den Norden zu gehen. Er wird später dort an dieser Hochzeit in Kana teilnehmen und dort das erste Wunder vollbringen. Und so ist er auf dem Weg unterwegs und er ruft Seelen herbei, rechts und links. Wieder ist es der Herr, der die Initiative ergreift und den Philippus findet. Ja. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Er befiehlt es ihm, folge mir nach. Dieser Philippus war aus der gleichen Stadt wie Andreas und Simon Petrus und er antwortet auf diesen Ruf. Jesus findet ihn, weil er gekommen ist, seine Schafe zu suchen. Auch Philippus, ein Sohn Abrahams, wird gerufen. Und dennoch sagt Jesus später, oder gerade deswegen sagt er in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und er ruft ihn in seine Nachfolge. Liebe Zuhörer, wir wissen nicht genau, wie Jesus ausgesehen hat. Es gibt ja die unterschiedlichsten Darstellungen. Aber eins ist sicher. Jeder, der Jesus begegnete, der zeigte irgendeine Reaktion. Bei Jesus kann man nicht gleichgültig bleiben. Bei ihm kann man nicht neutral bleiben. Bei Jesus scheiden sich die Geister. Entweder die Menschen nehmen seine Botschaft an oder sie lehnen sie ab. Wenn ich sagen würde, folge mir nach, dann würde, glaube ich, nicht viel passieren. Das hätte keine großen Konsequenzen. Aber wenn Jesus das sagt, dann hat das eine große Wirkung. Die Menschen lassen alles liegen und gehen ihm nach. Was für eine Autorität. Was für eine Kraft. Ja, ich komme zum letzten Punkt. Zum vierten Punkt. Jesus kennt dich in und auswendig. Jesus kennt dich in und auswendig. Philippus findet den Nathanael. Und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Wir sehen hier, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, so wie wir es im Alten Testament lesen. Es hat seine Wirkung. Das göttliche Licht pflanzt sich fort. Nachdem Philippus berufen wurde, trägt er dieses Licht weiter zu einem Juden namens Nathanael. Und wir sehen ja hier, das Wort wird hier verwendet, wir haben den gefunden. Es zeigt, es deutet uns an, dass diese Schar um Jesus schon wächst. Es sind nicht mehr Vereinzelte, es ist schon eine kleine Gruppe. Andreas, Johannes, Petrus, Philippus, sie sind schon dabei und Nathanael ist der fünfte, der dazustößt. Und hier heißt es ja, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz spricht. Das ist die Stelle aus 5. Mose 18, Vers 15. Da heißt es, einen Propheten wie mich wird dir der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Diese Prophetien im Alten Testament sind für Philippus der Beweis, dass Jesus wirklich der verheißene Messias ist. Und dieser Satz in Vers 45 fasst einen wesentlichen Punkt des Johannesevangeliums zusammen. Ich habe ihn schon in meinen vorherigen Predigten auch erwähnt, aber der Vollständigkeit halber sei es nochmal gesagt. Jesus ist die Erfüllung der alttestamentlichen Schriften. Jesus ist der verheißene Messias, der Gesalbte des Herrn. Ja, das Gesalbte, der Gesalbte, das ist ja das griechische Wort für den Messias. Und das Messias ist ja aus dem Hebräischen Hamashiach, der Gesalbte des Herrn. Obwohl Johannes ja weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist, bezeichnet er ihn hier an dieser Stelle so, wie es damals üblich war. Und zwar nach dem Namen des Vaters und dem Wohnort. Und juristisch war das auch korrekt, denn Jesus ist in der Ehe von Josef und Maria geboren und somit galt auch Josef offiziell als sein Vater. Deswegen hieß Jesus auf Hebräisch Yeshua bar Josef. Klingt für uns etwas ungewöhnlich, aber so hieß er damals. Wer aber ist Nathanael? Was ist das für einer? Im Gegensatz zu Andreas und Philippus, beides griechische Namen, trägt er einen jüdischen Namen, in Bedeutung Gott hat gegeben. Die weiteren Verse zeigen uns an, dass dieser Mann die alten Schriften, die alttestamentlichen Schriften gut kannte. Und wahrscheinlich lebte er auch streng nach dem Gesetz. Das ist der Grund, warum Philippus ihn an diese alttestamentlichen Aussagen erinnert und ihn darauf anspricht. Dieser Nathanael taucht im Johannesevangelium nur noch einmal in Johannes 21 mit diesem Namen auf, wo er auch der Zeuge der Auferstehung ist. Das heißt, er bleibt auch bis zum Ende bei den Jüngern. Und deswegen sind viele Theologen, viele Bibelausleger der Ansicht, dass Nathanael einen weiteren Namen hat, unter dem wir ihn kennen, und zwar Bartholomäus, einer der 12 Jünger. Und dann kommt diese kritische Frage von Nathanael. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Und diese Aussage erinnert uns an die Diskussion der Juden in Johannes Kapitel 7. Dort lehnt ein Teil der Bevölkerung Jesus ab und die Juden sagen dort, in Kapitel 7, ab Vers 40, viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt denn der Christus aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehems, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge. Und so, wie Nathanael, sprechen nur Menschen, die die Schriften kennen. Er hat hier ein gutes, gewichtiges Argument. Nathanael hat ja auch nicht ganz Unrecht. Jesus war in Bethlehem geboren, aber dort nicht aufgewachsen. Und Philippus reagiert auf diesen Einwand, so wie Jesus mit dieser knappen Aufforderung, komm und sieh. Und wir sehen auch im weiteren Verlauf, dass Nathanael offen ist dafür, sich belehren zu lassen. Nun kommt der Nathanael zu Jesus. Wir sehen hier, dass Nathanael ein Suchender ist. Er ist einverstanden, mit Philippus mitzugehen. Und so wie bei Simon Petrus erkennt auch Jesus bei Nathanael sein Herz im Voraus und charakterisiert ihn ganz treffend. Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Bei dieser Aussage könnte man ja denken, dass der Nathanael irgendwie heiliger und besser als Simon Petrus war. Aber wir wissen aus der Schrift, dass Römer 3, Vers 9 uns sagt, dass alle Menschen der Sünde unterworfen sind. Dass wir alle Sünder sind und Lügner vor Gott. Aber dieser Ausdruck, keine Falschheit, kann man vielleicht so oder diesen Ausdruck kann man vielleicht so interpretieren, deuten, dass Nathanael von seiner Haltung her offen war und nach Erkenntnis strebte. Paulus sagt in Römer Kapitel 9, ab Vers 6, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder. Sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Das Wort unterscheidet hier zwischen Juden und wahren Israeliten. Und ich denke, in diesem Kontext ist das hier zu verstehen. Jesus spricht hier von Nathanael als von dem Israeliten, der zum wahren Volk Gottes gehören soll. Er sieht ihn als den Mann, der erwählt ist und der dann als Jünger später allen Segen empfängt, den Gott vorbereitet hat. Wir lesen zum Beispiel in Römer 11, Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Auch hier, auch für den Juden gilt diese Verheißung oder gerade auch. Nathanael wird von Gott erwählt und berufen. Er ist Teil dieses Israel, der Überrest, der den Messias annimmt und nicht einfach nur nach dem Fleisch Jude ist. Der Römerbrief spricht darüber, dass wir am Herzen beschnitten werden müssen. Ja, das ist das Entscheidende. Und anscheinend hat diese Aussage den Nathanael so überrascht, denn er sagt, woher kennst du mich? Diese Frage, die spiegelt einfach wieder, wie verblüfft und überrascht er ist. Er ist von Ehrfurcht ergriffen. Er erkennt, dass dieser Mann ihn viel besser kennt als die anderen um ihn herum. Jesus hat voll ins Schwarze getroffen bei ihm. Und die Antwort, die ihm Jesus dann gibt, überzeugt ihn noch mehr, beseitigt alle Zweifel. Und er sagt, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Niemand hatte Jesus gesagt, wo Nathanael sich aufgehalten hatte. Und er ist so überwältigt, der Nathanael, dieser kritische Geist, dieser Mann, der sich im Gesetz und in den Propheten gut auskannte, und spricht ihn gleich als Rabbi an. Rabbi. Und für ihn wird klar, wenn dieser Mann mich überall sieht, dann ist er nicht einfach nur ein Rabbi. Er muss mehr sein, da muss mehr sein. Und seine geistlichen Augen werden geöffnet. Und er sagt, du bist der Sohn Gottes. Aber wenn er der Sohn Gottes ist, dann muss er auch der Messias sein. Aber dann ist er ja auch der König Israels. Und wir sehen hier so, wie so die Schuppen von den Augen abfallen und seine Augen sehend werden, seine geistlichen Augen. Er muss dann ja auch der König Israels sein. Von Nathanael kommt hier das allererste Bekenntnis des Glaubens, von dem uns hier in Johannes berichtet wird. Bei ihm ist der Groschen gefallen. Jesus ist der von David stammende und der dem David verheißene Herrscher, dessen Thron ewig ist. Psalm 2, Vers 6 und 7. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Vielleicht ist das die Stelle, an die Nathanael gedacht hat. Der, den Gott hier nämlich einsetzt, ist auch gleichzeitig nicht König, sondern auch Sohn Gottes. Achtet mal drauf. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und vorher heißt es, ich habe meinen König eingesetzt. Zwei Funktionen, Sohn und König. Ja, Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen. Nathanael glaubt, nachdem er erkannt hat, dass Jesus allwissend ist, aber Jesus verspricht ihm, dass er noch Größeres sehen wird als das. Liebe Geschwister, Jesus lehnt es aber nicht ab, was Nathanael sagt. Das Bekenntnis nimmt er an. Er sagt ihm nicht, Nathanael, du glaubst ja nur, weil ich dir gerade etwas gesagt habe, was ein anderer Mensch nicht wissen kann. Nein, er nimmt es an. Aber er möchte auch gleichzeitig, dass sein Blick sich weitet, dass er mehr erkennt. Dieser Nathanael, dieser Jude, soll den Segen empfangen, den Gott vorbereitet hat. Und dieser Zugang ist mit Christus möglich. Er ist in Christus begründet. Und mit diesem Größeren ist das gemeint, was Gott hier in Jesus ihm offenbaren will. Das, was er in Jesus erkennt, das, was er mit ihm erlebt, die Nachfolge, die Passion, das Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt. In wenigen Tagen werden wir ja viel mehr darüber hören. Und hier heißt es ja auch Amen, Amen. Ja, wahrlich, wahrlich. Das Kommende wird noch viel gewaltiger sein als das, was vorher offenbart wurde. Künftig werdet ihr den Himmel geöffnet sehen. Die Jünger werden also erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und auch der Sohn des Menschen ist und damit auch die Brücke zum Vater schlägt. Sie werden erkennen, dass durch den Glauben der Zugang zum Vater möglich ist. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Dieser Ausdruck, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen, bringt eines zum Ausdruck. Der Herr steht hier unten auf der Erde und nimmt alles in Empfang, was der Himmel vorbereitet hat. Natürlich kennen wir eine ähnliche Geschichte aus dem Alten Testament von Jakob mit der Himmelsleiter. Und ganz sicher ist das eine Anspielung auf diese Situation, auf diese Begebenheit. Die Jünger sollen also Gewissheit haben, dass Jesus nicht irgendein Irrlehrer ist, kein Betrüger, kein Verführer. Durch die künftigen Heilstaten Gottes wird seine Gottessohnschaft noch vielfach bestätigt und das will Jesus damit zum Ausdruck bringen. Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Was ihr in mir erkennt, ist vom Vater gewirkt. Liebe Geschwister, es ist doch eigentlich herrlich, dass unser Herr alles weiß, dass er uns in- und auswendig kennt. Er kennt den Andreas, er kennt den Simon Petrus vom Charakter. Er kennt den Philippus und er kennt auch den Nathanael. Aber er kennt auch dich und er kennt auch mich. Wenn du mit Anfechtung und Sünde kämpfst, Jesus weiß es. Wenn du mit Einsamkeit und Verzweiflung kämpfst, der Herr ist da. Wenn du vielleicht an einem ganz verlassenen Ort bist, wo niemand dich hören und sehen kann, Jesus ist da. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo Gott nicht da ist, wo Jesus uns nicht hört und sieht. Er weiß das alles. Und er weiß auch, was ich heute brauche und was für mich am besten ist. Macht Gott Fehler, als er einen, oder macht Jesus Fehler, als er einen Nathanael beruft oder einen Simon Petrus? Wir Menschen würden sagen, mit so einem würden wir vielleicht nicht zusammenarbeiten. Ja, der wird sich nicht als zuverlässig erweisen. Aber das ist genau das Göttliche. Er erwählt das Schwache. Gott erwählt das Schwache und tut dann Dinge, über die wir nur staunen können. Gott ist es gewohnt, mit Versagern zu arbeiten. Er beruft Versager und macht Wunderbares. Die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Komm und sieh, erkennst du ihn? Jesus sagt zu Andreas und Johannes, kommt und seht. Und Philippus sagt zu Nathanael, komm und sieh. Ich hoffe, dass ihr heute bildlich gesehen auch zu Jesus gekommen seid und gesehen habt und noch einmal erkannt habt, was für einen herrlichen Heiland, herrlichen Jesus wir haben. Wir wurden daran erinnert, dass Jesus die geistlich Blinden sehend macht. Komm und sieh. Wir haben gesehen, dass Jesus einen neuen Namen uns verleiht und uns eine neue Identität schenkt. Wir haben gehört, dass Jesus uns in die bewusste und treue, hingegebene Nachfolge beruft. In seiner Autorität sagt er, folge mir nach. Und wir sehen auch, dass Jesus uns in- und auswendig kennt, so wie wir es bei Nathanael gesehen haben. Aber er wählt diesen Schritt, er geht mit uns so lange, bis er alles vollendet hat. Bis er sein Werk, das er mit uns geplant hat, zur Vollendung gebracht hat. Herrliche Aussagen, liebe Geschwister. Wir werden uns jetzt Zeit nehmen fürs Gebet. Lasst uns Gott anbeten. Amen.